Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane. Wirecard, Lufthansa und Bayer. Es ist eher selten, dass sich an einem Tag die Zukunft von gleich drei so großen Unternehmen neu sortiert. Heute ist so ein Tag, wir blicken auf diese Firmen. Außerdem bis 17:30 am Tag der Seeleute schauen wir auf die hunderttausende Menschen, die derzeit auf hoher See ausharren müssen. Und die Warenhauskette Real ist einen Schritt näher an ihrer Zerschlagung. Das erste Mal also in der mehr als 30-jährigen Geschichte des deutschen Leitindex DAX geht ein darin gelistetes Unternehmen pleite. Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, das sind die Gründe, die Wirecard heute angab. Frage an unseren Korrespondenten in München, Michael Watzke. Die Banken hatten zunächst gezögert, Wirecard Geld zu entziehen, in der Hoffnung, noch brauchbares Kerngeschäft zu finden. Wieso ist Wirecard jetzt doch das Geld ausgegangen?
Na, erstens, weil Wirecard generell ein Unternehmen war, das keine großen Cash-Reserven hatte. Und als dann klar wurde, dass, man muss das ja mittlerweile als Gesetz ansehen, diese 1,9 Milliarden Euro auf einem Konto auf den Philippinen nicht vorhanden waren. Und dieses Geld wurde ja gebraucht als Sicherheit für die Bank- und Bezahldienstgeschäfte. Da war ein riesiges Loch in der Bilanz von Wirecard. Und egal, ob die beteiligten Banken, dieses Konsortium aus 15 Instituten, unter anderem in Deutschland auch die Commerzbank und die Landesbank Baden-Württemberg, da hat es gar keine Rolle gespielt, ob die dann noch ihre Kredite verlängert hätten. Dieses Geld, diese 1,9 Milliarden Euro, die haben gefehlt. Und da hat der neue Vorstand entschieden, das Unternehmen ist überschuldet, hat keine Perspektive mehr für die Fortführung seiner Aktivitäten und deshalb die Insolvenz. Denn das, was Wirecard noch hatte, seinen guten Namen, den hatte es eben auch nicht mehr. Der war so sehr geschädigt, dass auch erste Kunden abgesprungen sind und deshalb war das Unternehmen oder die Fortführung des Unternehmens nicht mehr gewährleistet.
Werden alle Teile von Wirecard abgewickelt?
Nein, abgewickelt wird erstmal die Wirecard AG in Aschheim, die Tochtergesellschaft in etwa Wirecard England. Da gibt es bis jetzt noch keine Vereinbarung darüber, dass auch da eine Insolvenz angemeldet werden soll, was aber nicht ausgeschlossen ist. Was wohl gerettet werden soll, und dafür will die BaFin, die Bundesaufsichtsbehörde für das Finanzwesen, sorgen, das ist die Wirecard Bank, denn Wirecard hatte ja eine eigene Banklizenz, um seine Bezahldienstgeschäfte abzuwickeln. Auf dieser Bank lagen oder liegen etwa 1,4 Milliarden Euro an Kundeneinlagen. Das sind zum Beispiel Menschen, die sich die Bezahldienst-App von Wirecard namens Boon heruntergeladen hatten und dort Geld deponiert hatten. Die BaFin hat einen Sonderermittler und einen Sonderaufpasser entsandt, der darauf schauen soll, dass dieses Geld, was auf der Wirecard-Bank liegt, nicht zum Stopfen von Löchern in der Wirecard-AG-Bilanz benutzt wird. Und deshalb wird diese Wirecard-Bank erstmal nicht von einer Insolvenz betroffen sein.
Das heißt, die Einlagen der Kundinnen und Kunden sind sicher.
Also ich als Beobachter dieser Vorgänge würde nichts mehr als sicher bezeichnen, was bei Wirecard vor sich geht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass all das, was wir innerhalb einer Woche hier erlebt haben mit einem DAX-Unternehmen, dass das möglich war. Aber die BaFin ist zumindest jetzt involviert und alarmiert und versucht wohl zumindest zu verhindern, dass auch hier es noch weitere Geschädigte gibt.
Wie geht es denn für die Mitarbeiter in Aschheim jetzt weiter?
Für die sind die Prognosen nicht gut. Wir waren heute in Aschheim vor der Zentrale von Wirecard. Dort hat man weinende Gesichter gesehen, auch wenn sich die meisten oder eigentlich niemand äußern wollte, der Mitarbeiter. Aber die müssen mit Entlassung rechnen. Insgesamt hat Wirecard 5.800 Mitarbeiter etwa, den größten Teil davon in Aschheim. In diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, ist es schwierig, einen neuen Job zu finden. Das aber wird wohl auf die meisten dieser Mitarbeiter, ob Softwareentwickler oder Marketing-Spezialisten, warten. Sie müssen davon ausgehen, dass sie bald ihre Jobs verlieren.
Einordnung von Michael Watzke. Dankeschön nach München. Der DAX-Konzern Wirecard beantragt also Insolvenz und über all dem schwebt natürlich die große Frage, wie konnte das eigentlich passieren? Das konnte ich vor dieser Sendung vertiefen mit Hans Marstorff. Er ist Wirtschaftsprüfer, untersucht Betrugsfälle für Firmen und Regierungen in Europa, Kanada und den USA und er lehrt in Berlin an der privaten Steinbeis-Hochschule. Wir haben ihn in Kanada erreicht und zunächst habe ich ihn gefragt, Kern des Skandals sind Umsätze im Südostasien-Geschäft, die wahrscheinlich so gar nicht existiert haben. Dem ehemaligen Chef der Firma wirft die Staatsanwaltschaft Bilanzfälschung vor. Das Ganze ist sehr komplex. Anfangs die einfache Frage, wo fängt man als Ermittler da an, als Prüfer mit den Aufräumarbeiten?
Wir wissen ja im Moment aus der Presse, dass der Fehlbestand, dass der Bargeld, viel Bestand in einem Underkonto oder in mehreren Underkonten besteht. Und da fragt man sich jetzt zunächst mal, gibt es eigentlich diese Underkonten überhaupt? Und wenn ja, wie viel Geld befindet sich im Moment noch dort? Das heißt, im Prinzip wird das Pferd in solchen Fällen am besten von hinten aufgezäumt. Fragt sich dann zunächst mal, wurden denn diese 1,9 Milliarden Euro jemals eingezahlt? Und wenn ja, wer hat denn das Geld dann abgehoben? Wenn aber nicht, dann fragt man sich natürlich, warum ist das nicht auf diesen Underkonten angekommen? Dann fragt sich also dann, wurde das Geld auf ein ganz anderes Konto eingezahlt zum Beispiel? Man sucht dann einfach, wo ist das Geld hingekommen und wo ist es dann hingekommen? Wenn es aber nicht so ist, wenn also das Geld nicht auf ein ganz anderes Konto eingezahlt wurde, dann wird man sich im Detail die Umsatzgeschäfte anschauen müssen. Gab es eigentlich diese vermeintlich verkauften Transaktionsbündel überhaupt? Wer waren die Vertragspartner und wie hoch ist nach deren Aussagen das Transaktionsvolumen?
Jetzt ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Und diese Drittkonten, diese Drittgesellschaften, mit denen da in Südostasien Geschäfte gemacht wurden oder auch nicht, die standen ja für einen wichtigen Teil des angeblichen Geschäfts von Wirecard insgesamt. Wessen Aufgabe wäre es denn gewesen, sich die vielleicht auch schon vorher mal anzugucken?
Natürlich ist in erster Linie immer mal das Management verantwortlich, aber Abschlussprüfer, Wirtschaftsprüfer haben natürlich eine besondere Verantwortung im Hinblick auf die Verifizierung solcher Transaktionen, insbesondere wenn sie sich in diesem Ausmaß bewegen. 1,9 Milliarden dürfte für die meisten Unternehmensabschlüsse wesentlich sein und erfordern dann natürlich auch besondere Aufmerksamkeit. Das heißt, man kann durchaus sagen, die Prüfer hätten sich das eigentlich auch genau anschauen müssen. Und das können natürlich insbesondere international operierende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gut, weil sie ja auch in vielen Ländern vertreten sind. Dann wird die Abschlussprüfungsgesellschaft Ernst & Young eben auf ihre Schwestergesellschaft auf den Philippinen zurückgreifen können und da einfach jemanden hinschicken können. Das ist relativ leicht. Ich selbst habe früher in einer der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eine forensische Abteilung geleitet und kann Ihnen sagen, das ist wirklich leicht, einen Kollegen auf den Philippinen anzurufen und sagen, geh doch mal da eben hin, mach einen Termin und unterhalte dich über diesen Sachverhalt.
Das heißt, das ist ein Versagen von der Prüfungsgesellschaft an dieser Stelle ganz eindeutig.
Wir wissen ja nicht, ob sie das gemacht haben und möglicherweise belogen wurden. Wenn sie also jemanden dahin geschickt haben zum Beispiel und es wurde dann eben glaubhaft versichert und gezeigt, dass diese Konten existieren, das heißt, wenn es da unten auch Mittäter gab zum Beispiel, dann werden die Prüfer natürlich sich darauf auch beziehen und wohl dann auch in dem Fall dann auch zu Recht. Die Frage ist wirklich, haben sie es überhaupt gemacht?
Der BaFin-Chef Felix Hufeld hat sich ja auch sehr selbstkritisch gegeben. Die BaFin hat trotz Medienberichten vor allem in der Financial Times ja offenbar auch sehr spät erst eingegriffen in diesem Fall. Welches Versagen liegt hier auch bei den Behörden?
Also der Eindruck ist hier, dass man den Überbringer der schlechten Nachrichten erstmal gelyncht hat. Anstatt sich auf die Substanz der schlechten Nachrichten zu fokussieren und zu schauen, ob es tatsächlich schlechte Nachrichten waren. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Fehler. Natürlich hat man sich daran aufgehangen, dass es Shortseller gab oder vermutlich gegeben hat. Und die hätten dann oder haben dann ja auch an dem Kollaps der Aktien viel Geld verdient. Das ist vielleicht irgendwo nicht unbedingt wünschenswert, aber einfach nur den Überbringer der Nachricht zu bestrafen und sich nicht anzuschauen, ob man hier Spreu oder Weizen hat, das ist ein großer Fehler.
Die Einschätzung des Wirtschaftsprüfers Hans Marsdorf. Die Wirtschaftsprüfer von EY Deutschland übrigens sprechen mittlerweile von einem aufwendigen Betrug, der mit den besten Prüfmethoden nicht aufzudecken sei. Wir bleiben dran. Wirecard beantragt also die Insolvenz, ein Schritt, der Lufthansa wohl vorerst erspart bleiben dürfte. In den vergangenen Tagen war intensiv darüber orakelt worden, ob Lufthansa-Großaktionär Heinz-Hermann Thiele einen Einstieg des Staates bei der Airline akzeptieren würde. Heute bei der Hauptversammlung zum staatlichen Rettungspaket. Gestern Abend dann das Signal, ja, würde er wohl. Frage an meine Kollegin Brigitte Scholtes in Frankfurt, die das Ganze für uns verfolgt. Wie sieht es denn mittlerweile auf der Hauptversammlung aus? Haben die Aktionäre entschieden?
Nein, Frau Hane, die Beantwortung der vielen Fragen, die dauert noch an. Zu Beginn hatte Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Klei aber dringend an die Anteilseigner appelliert, das Stabilisierungspaket anzunehmen.
Bald werden wir aber das meiste aufgebraucht haben. Ohne Unterstützung droht in den nächsten Tagen die Insolvenz.
Er meinte, das Kapital werde bald aufgebraucht sein, also die Reserven, die er hatte. Und ähnlich dramatisch war dann auch der Appell von Lufthansa-Chef Carsten Spohr an die Aktionäre.
Uns ist bewusst, wir bitten Sie damit auch um die Zustimmung zur Verwässerung Ihres Anteils am Unternehmen. Dennoch sind wir davon überzeugt, das Stabilisierungspaket ist die beste Option für alle Stakeholder. Für unsere Kunden, Mitarbeiter und natürlich auch für Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre.
Das sind dramatische Appelle, aber die hält das Management wohl auch für geboten, weil schließlich das Rettungspaket mit einer Zweidrittelmehrheit ja gebilligt werden muss.
Trotzdem also wird noch diskutiert. Was kritisieren die Aktionärinnen und Aktionäre denn?
Ja, wenig verwunderlich, ob der Staatseinstieg nicht habe vermieden werden können, denn damit werden ja die Anteile der Altaktionäre verwässert. Alternativen, die habe man diskutiert und hart verhandelt, beteuert der Vorstand, aber mehr habe man nicht durchsetzen können. Und die Aktionäre sorgen sich auch, ob man denn die Kredite und stillen Beteiligungen zurückzahlen könne. Das wolle man so schnell wie möglich tun, versprach Spohr und sagte auch, man müsse natürlich auch entsprechend dann Kosten einsparen.
Wie steht denn trotzdem die Chance für eine Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre?
Ja, nachdem ja der Großaktionär Thiele gestern, Sie sagten es ja schon, angekündigt hatte, er werde zustimmen, ist die eigentlich doch recht wahrscheinlich, trotz all der Kritik. Denn eine Insolvenz, das wollen die meisten Investoren wohl doch nicht. Größere haben ja auch schon angekündigt, dass sie das Paket passieren lassen, wenn auch zähneknirschend. 39,3% der Aktionäre sind virtuell anwesend und stimmberechtigt. Es fehlen also noch so ein paar Stimmen, aber ich denke, das sollte wohl durchgehen. Es wäre eine größere Überraschung, wenn das nicht gelingen würde.
Damit ist es ja dann aber nicht erledigt. Welche Herausforderungen, Probleme stehen da noch an?
Ja, noch hat ja nur die Flugbegleitergewerkschaft UFO sich mit der Lufthansa auf ein Sparpaket geeinigt. Das Volumen etwa eine halbe Milliarde Euro. Die Piloten haben sogar 850 Millionen Euro angeboten. Aber da erwarten sie dann eben auch noch im Gegenzug einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. Daran hapert es wohl noch. Verdi, das ist wohl der härteste Brocken. Da werden morgen die Verhandlungen fortgesetzt. Da drohte Spohr auch schon mit betriebsbedingten Kündigungen, wenn man sich da nicht einige. Und schließlich noch Ryanair, der Konkurrent, der hat, nachdem heute die EU-Kommission den direkten Staatshilfen die endgültige Genehmigung erteilt hat, angekündigt, dagegen zu klagen. Also noch ist nicht alles durch.
Danke, Brigitte Scholtes in Frankfurt. Der Bayer-Konzern hat sich mit mehreren Kanzleien auf einen Vergleich im Streit um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat geeinigt. 75% der Fälle werden damit beigelegt. Dafür legt Bayer rund 10 Milliarden US-Dollar auf den Tisch. Dabei hat Bayer auch schon 60 Milliarden für Monsanto gekauft, Ursache der Rechtsstreitigkeiten. Hat sich das gelohnt, fragt man sich bis heute. Der Konzern sagt ja. Mischa Erhardt über die betriebswirtschaftliche Logik dahinter und die Risiken, die darin stecken.
Mit der teuren Übernahme von Monsanto ist Bayer zum größten Saatgut- und Pflanzenschutzkonzern der Welt aufgestiegen. Damit hat sich Bayer Schlüsseltechnologien gesichert, wie etwa genverändertes Saatgut. Auch in der Digitalisierung der Agrarwirtschaft ist Monsanto weit vorne und davon profitiert Bayer natürlich. Kurzum, durch die Übernahme ergänzen sich beide Konzerne geografisch und auch mit Blick auf deren Produkte. Allerdings ist die Kehrseite dieser Konzentration das Abspecken in anderen Bereichen.
Dann ging es ja los, dass die Kartellbehörden natürlich umfangreiche Verkäufe verlangt haben. Und dass teilweise natürlich hochinteressante Bereiche mussten an Wettbewerber abgegeben werden.
Sagt Uwe Treckmann, Branchenanalyst bei der Commerzbank. So hat Bayer beispielsweise seine Tiermedizinsparte verkauft, um die Schulden durch die milliardenschwere Übernahme besser schultern zu können. Bayer setzt durch die Übernahme vor allem darauf, dass in Zukunft die Nachfrage nach Saatgut und Pestiziden ungebremst hoch ist und sogar noch wachsen wird. Vor allem die Vormachtstellung von Monsanto in den USA kommt Bayer in Zukunft zugute, meint Thomas Schießle, Geschäftsführer des Analystenhauses Equities.
Wenn man weiß, dass der US-Agrarmarkt der größte Markt, wirtschaftlich betrachtet der größte Agrarmarkt der Welt ist, dann ist ein Unternehmen, das sich Agraraktivitäten als strategisches Geschäftsfeld auf die Fahnen geschrieben hat, ist der US-Markt ganz einfach ein Muss.
All diesen Vorteilen allerdings stehen zwei grundlegende Nachteile entgegen. Zum einen der hohe Kaufpreis von Monsanto, den hatten viele Beobachter seinerzeit als zu hoch angesehen. Im Verbund mit den Vergleichszahlungen jetzt sind das beträchtliche Summen, die beispielsweise nicht in Investitionen oder die Erforschung zukunftsträchtiger Stoffe und Produkte fließen können. Zum anderen basieren die wirtschaftlich optimistischen Prognosen auf der Annahme, dass die massenhafte und industrielle Landwirtschaft auch in Zukunft das beherrschende Modell der Nahrungsmittelproduktion weltweit sein wird. Bei wachsender Bevölkerung ist das zwar möglich, doch es gibt eben auch Bestrebungen hin zu einem stärkeren ökologischen Wandel und regionalerer Produktion in der Landwirtschaft.
Man hat das Gefühl, man hat sozusagen am Höhepunkt der traditionellen, konventionellen Landwirtschaft mit viel Einsatz von Chemie etc. diesen Kauf getätigt. Und jetzt werden so ein bisschen die Spielregeln geändert und da wird sich zeigen, ob die hohe Marge, die früher Monsanto da eingefahren hat, eben auch in der Zukunft Bestand haben wird.
Sagt Uwe Treckmann. Die Monsanto-Übernahme erweist sich bislang also, auch durch den nun geschlossenen milliardenschweren Vergleich, als teuer. Ob sie sich am Ende für Bayer auszahlen wird, ist zumindest nicht eindeutig absehbar.
Mischer, er hat über abgeräumte und schlummernde Risiken der Monsanto-Übernahme durch Bayer vor 2 Jahren. Der belgische Hafen Antwerpen hat heute einen Öltanker unter Quarantäne gestellt, nachdem viele Crewmitglieder positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Warum erzähle ich das? Weil es nur ein Beispiel ist von sehr, sehr vielen. Laut UN können durch Reisebeschränkungen und Quarantänen Hunderttausende Menschen ihren Arbeitsplatz Schiff gerade nicht verlassen. Eine humanitäre Krise, die Axel Schröder für uns aufgearbeitet hat.
Noch pflügt der Eisenerzfrachter Peene Orr mit seinen über 300 Metern Länge und knapp 60 Meter Breite durch ruhiges Fahrwasser. Kapitän Jörg Koch sitzt am Telefon in seinem Büro unter Deck.
Also wir haben am Montag Madagaskar passiert, auf dem Weg von Singapur nach Brasilien. Und am Wochenende werden wir dann Südafrika umrunden und dann Richtung Brasilien weiter dampfen.
An Bord sind vor allem Seefahrer von den Philippinen, aus dem Inselstaat Kiribati, aus Russland und Deutschland. Er selbst ist seit Anfang Oktober an Bord, erzählt der Kapitän. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie in China ist bei den ohnehin kurzen und durchgetakteten Liegezeiten in den Häfen ein Landgang verboten und ein Auswechseln der Crew nur in Einzelfällen möglich.
Wir haben einen kleinen Crewwechsel jetzt letztes Mal in Singapur durchführen können für ein paar Deutsche und ein paar Russen. Das war ein Heidenakt, es hat geklappt. Aber wir konnten zum Beispiel nicht unsere Filipinos und auch nicht unsere Kiribati loswerden. Und zwar nicht, weil Singapur gedacht hat, es geht nicht, sondern weil die zu Hause nicht rein durften.
Erstens müssen die Seeleute im Hafen von Bord gehen dürfen. Zweitens muss ein Flughafen in der Nähe sein, über den die Seeleute in ihre Heimatländer ausgeflogen werden können. Und drittens müssen diese Heimatländer ihre Landsleute auch wirklich reinlassen. Maja Schwiegershausen-Güth kümmert sich für die Gewerkschaft ITF, die International Transport Workers Federation, um die Belange der Seeleute. Sie kritisiert, dass es noch immer keine weltweit gültige Lösung für einen reibungslosen Crewwechsel gibt.
Also es ist tatsächlich so, dass wir aktuell schon wahrscheinlich weit über 200.000 Seeleute haben, die auf den Schiffen festsitzen und nicht nach Hause kommen. Wenn ich gucke, dass jeder Seemann, der an Bord ist und nach Hause will, ja auch jemanden hat, der zu Hause sitzt und der gerne aufs Schiff möchte, sind wir schon bei knapp 400.000 Seeleuten, die entweder auf dem Schiff oder zu Hause darauf warten, abgewechselt zu werden.
Die Folge: den Seeleuten, die an Land festsitzen und nicht zur Arbeit kommen können, fehle jetzt das Einkommen, um ihre Familien zu ernähren. Und diejenigen, die auf den Schiffen ausharren, litten unter der Isolation auf den Frachtern. An Bord der Peene Orr sind einige Seeleute schon über 16 Monate unterwegs. Und Kapitän Jörg Koch ist öfter als sonst auf allen Etagen des Eisenerzfrachters unterwegs. Er hilft in der Werkstatt, gibt seinen Leuten ab und zu den Sonntag frei und hat ein offenes Ohr für die Männer, von denen jeder auf seine Art mit der Situation umgeht.
Total unterschiedlich. Der eine, der sitzt dann schon mal sinnierend in der Ecke rum und braucht mal einen Klaps auf die Schulter und der andere, den stürzt eben nicht. Wir Seeleute sind grundsätzlich erstmal so, wir machen. Und dass es uns schlecht geht, das erzählen wir mal keinem, weil wir sind ja die guten Seeleute. Da muss man jetzt so zwischen den Zeilen lesen, wenn man sich mit den Leuten unterhält.
Gerade haben sie an Bord ein Kickerturnier auf die Beine gestellt. Danach kommt ein Tischtennis- und ein Dartturnier. Jörg Koch hält seine Mannschaft in Bewegung, auch in der Freizeit. Denn je mehr Beschäftigung da ist, sagt er, desto weniger kommen die Männer ins Grübeln.
Axel Schröder berichtete aus Hamburg. Gemischtwarenläden sind in der Krise. Das kann man derzeit mal wieder bei Karstadt Kaufhof beobachten, aber auch bei Real, der Warenhauskette. Auch deren beste Tage sind vorbei, weshalb der Metro-Konzern die Kette an einen russischen Investor verkauft hat. Seit heute gehört Real zu SCP, eine entscheidende Etappe auf dem Weg zur Zerschlagung des Unternehmens. Jutta Hamann.
Einmal hin, alles drin. Mit diesem Slogan buhlten die Realmärkte lange um die Gunst der Kunden. In den vergangenen Jahren allerdings sorgten die sogenannten Hypermärkte beim Düsseldorfer Mutterkonzern Metro für tiefrote Zahlen. Außerdem wollte die Metro sich dem reinen Großhandel widmen. Für den russischen Finanzinvestor SCP, genauer den Oligarchen Wladimir Jewtuschenko und seine Familie, eine willkommene Gelegenheit zuzugreifen. Jewtuschenko ist schon zweimal bei dem Versuch gescheitert, bei deutschen Großunternehmen einzusteigen. Diesmal hat der Deal geklappt. Den rund 34.000 Mitarbeitern von Real hat man zwar zugesichert, dass sie mit ihren bestehenden Verträgen und Konditionen übernommen werden. Aber der russische Investor macht keinen Hehl daraus, dass er das Unternehmen nicht halten, sondern zerschlagen will. Frei nach dem Motto, einmal drin, alles hin. Geplant ist, von fast 280 Warenhäusern dürfte mehr als die Hälfte an Kaufland und Edeka gehen. Etwa 30 Filialen sollen ganz dicht gemacht werden. Das Schicksal der weiteren knapp 100 Filialen ist offen. Die Hälfte könnte unter russischer Regie für zwei weitere Jahre als Realmarkt laufen. Für den Rest haben sich schon Rewe, Globus und Tegut als Interessenten gemeldet. Bleibt noch das Online-Geschäft mit real.de. Das heißt künftig Kaufland, denn es geht an die Schwarz-Gruppe, ein Discount-Spezialist und weiteres Schwergewicht. Schwarz betreibt mit den Sparten Lidl und Kaufland 12.000 Filialen in aller Welt und will im sogenannten E-Commerce stärker einsteigen.
Information von Jutta Hamann. Willkommen zum Bericht von der Börse, damit zurück zu Wirecard. Volker Hirt, Frage an Sie in Frankfurt. Was hat das heute mit der Aktie gemacht, das Drama um die Insolvenz?
Ja, sie ist runtergekracht von 11,50 Euro auf zwischenzeitlich 2,50 Euro. Da war erstmal Schluss, da wurde der Handel ausgesetzt, aber nur für ein paar Minuten. Dann konnte wieder gehandelt werden, dann ging es auf 4 Euro. Jetzt steht die Aktie bei minus 70%, 3,64 Euro.
Wie lange wird Wirecard denn noch im Elitekreis der DAX-Unternehmen gehandelt?
Ja, gibt da wirklich große Kritik an der Deutschen Börse AG, dass hier offenbar Kriminelle am Werk sind und immer noch im Elitekreis der börsennotierten Unternehmen ist. Aber sie sagen, das geht nicht so einfach. Wir haben das nicht vorgesehen, da jemand rausschmeißen zu können. Das muss turnusgemäß entschieden werden. Also frühestens im September wird Wirecard den DAX verlassen.
Wir haben auch über die Hauptversammlung der Lufthansa berichtet, die noch läuft. Wie optimistisch oder pessimistisch sieht man den möglichen Ausgang an der Börse?
Man sieht es optimistisch. Zum ersten Mal, seit die Lufthansa, ja seit Montag, im MDAX notiert ist, sind sie nicht der größte Verlierer, sondern heute mal klarer Tagessieger mit einem Plus von 8%. Die Aktie notiert knapp unter 10 Euro.
Und wir reflektieren auch Bayer, dass sich in der Glyphosat-Affäre, kann man fast schon sagen, mit tausenden Klägern in den USA geeinigt hat. Wie kam das an?
Das kostet zwar Bayer 10 Milliarden Euro, dennoch ist die Aktie heute zunächst mal sehr hoch eingestiegen, aber dann ist sie eigentlich immer wieder weiter gefallen, bis auf jetzt ein Niveau von 68 Euro, minus 3%. Offenbar war da vieles eingepreist. Man muss aber auch mal sagen, vor 3 Monaten stand die Aktie bei 45 Euro. Und bei so guten Nachrichten, da kann man auch mal Kasse machen. Sell on good news, also verkaufe, wenn die Nachrichten gut sind, ist ja auch so ein Slogan hier an der Börse.
Und reißt das krasse Minus bei Wirecard den ganzen DAX ins Minus?
Naja, hatte heute mal kurz die 12.000er-Marke unterschritten. Da sah es danach aus, als sollte noch weiter nach unten gehen. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Trotz Wirecard ging es bergauf. wieder kurz vor Ende des Computerhandels stehen wir bei knapp 12.200 Punkten, einem Plus von 0,8%.
Schauen wir noch auf Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Beim Euro gibt es ein kleines Minus. 1,1230 Dollar kostet er jetzt. Gold in Euro in etwa auf dem Niveau von gestern, 1569 pro Feinunze. Und der Durchschnitt aller Renditen liegt bei minus 0,47%, 2 Basispunkte weniger.
Der Börsenbericht von Volker Hirtz. Danke nach Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich hier im Deutschlandfunk Kultur heute. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Danke fürs Interesse. Und sage einen angenehmen Abend noch. Silke Hane sagt Tschüss.